Vielleicht bist du aber auch frustriert darüber, was dabei herausgekommen ist. Vielleicht bist du unzufrieden und enttäuscht über die Ergebnisse. Und du ärgerst dich jetzt schon über die neue Regierung. Und vielleicht hast du einfach nur Sorgen. Vielleicht sorgt dich dieses Wahlergebnis. Und welche Veränderung diese Regierung jetzt wohl bringen mag. Vielleicht hast du Ängste über deine Zukunft als Christ in diesem Staat. Aber vielleicht ist dir das Ganze auch einfach schnurzpiepegal. Vielleicht denkst du dir, hey, ich bin ein Himmelsbürger. Das ist mir Schnuppe, was da politisch passiert. Ich bin ein Bürger des Himmels. Mich interessiert die ganze Politik überhaupt nicht. Und es ist egal, in welchen dieser vier Kategorien, die ich gerade aufgezählt habe, du dich befindest. Für alle von uns gilt das Gleiche, nämlich, dass wir die nächsten 5 Jahre, wenn sie es aushalten, mit dieser Regierung leben werden müssen. Uns allen geht es so. Wir werden mit dieser Regierung leben müssen als Christen. Egal wie stark oder schwach du dich mit der Politik auseinandersetzt. Egal wie froh oder besorgt du darüber bist, was hierbei herausgekommen ist. Für uns alle stellt sich dieselbe Frage, wie wir mit der neuen Obrigkeit leben als Christen. Und das ist Paulus' Thema heute Morgen. Der Christ und die Obrigkeit. Hier in Römer 13, Verse 1 bis 7. Und das ist die Struktur meiner Predigt heute Morgen. Die habt ihr auch auf eurem Gottesdienstprogramm hinten, wer mitschreiben möchte. Das sind unsere 3 Stationen heute Morgen. Erstens Gottes Ordnung, und wir fokussieren hier auf Verse 1 bis 3 im Text. Zweitens Gottes Ziel mit Fokus auf Vers 4 und dann unser Gottesdienst, unser Leben als Gottesdienst, als Christ mit der Obrigkeit in Verse 5 bis 7, was das dann bedeutet. Und ich möchte anfangen mit dem ersten Punkt, Gottes Ordnung, Verse 1 bis 3. Und hier beschreibt Paulus, als was wir die Regierung, die Obrigkeit betrachten sollen. Und Paulus sagt, wir Christen sehen die Obrigkeit als Gottes eingesetzte Ordnung. Und das ist, was Vers 1 und 2 sagt. Paulus sagte, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn, jetzt kommt die Erklärung, warum wir uns unterordnen sollen, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Mit anderen Worten, sagt Paulus, die Obrigkeit ist eine von Gott eingesetzte Ordnung. Und der Paulus bemüht sich, dass wir daran nicht vorbeilesen, dass wir die Obrigkeit als Gottes eingesetzte Ordnung verstehen. Und deswegen wiederholt Paulus das Ganze 3-mal. Allein in den ersten beiden Versen, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Vers 1, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Und das bedeutet, es gibt keine Regierung auf dieser Welt, keine Königsherrschaft, keine Staatsmacht, keine Obrigkeit, die nicht von unserem souveränen Gott eingesetzt wäre. Denk mal über das nach. Keine Königsherrschaft, keine Regierung dieser Welt ist nicht von Gott eingesetzt. Nee, ist von Gott eingesetzt, oder? Alle sind von Gott eingesetzt. Hinter all den Mächten dieser Welt, die diese Welt bewegen und betreiben, steht unser allmächtiger und souveräner Gott. Das ist, was Paulus hier sagt. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Und vielleicht denkst du jetzt, hey, mag vielleicht generell stimmen, dass die Obrigkeiten von Gott eingesetzt sind. Das mag vielleicht generell stimmen. Aber sicher nicht in Nordkorea, oder? Vielleicht denkst du dir das jetzt. Geht andere auch noch, wo wir uns das denken. Vielleicht denkst du dir, Moment mal, das kann doch nicht sein. Ist es wirklich so, dass Gott die Obrigkeit in Nordkorea eingesetzt hat? Was so zu Gott für Christen? Wir feiern ja jetzt die Sonntage der verfolgten Christen, ja? Letzten Sonntag und den Sonntag. Und da sehen wir, wie es der Christ geht mit gewisser Obrigkeit da. Ist das wirklich wahr, was der Paulus da sieht? Dass jede Obrigkeit von Gott eingesetzt ist? Was die Römer, an die Paulus hier schreibt, die haben sich in dem Moment wahrscheinlich ganz Ähnliches gedacht, als die den Brief von Paulus kriegen und anfangen zu lesen, hier in Kapitel 13. Die Römer nämlich, die standen damals auch unter völlig unchristlicher Herrschaft. Weder global noch regional gab es irgendeine christlich geführte Regierung dort. Viel eher war das Gegenteil der Fall. Die römischen und jüdischen Obrigkeiten damals, die regiert haben, die waren dem jungen Christentum eher unfreundlich und feindselig gegenübergestimmt. Und wir können uns also gut vorstellen, dass der eine oder andere Leser von Paulus in Rom hier sagt, das mag ja generell stimmen, prinzipiell, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist, aber doch nicht hier, im gottlosen Rom, oder? Und vielleicht meint Paulus ja auch gar nicht die einzelnen Regierungen. Vielleicht meint Paulus ja die menschliche Einrichtung insgesamt einer Regierung. Aber sieh, was Paulus extra wiederholt in Vers 1. Schau hinein, Vers 1. Er sagt, die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Nicht nur die vergangenen oder die zukünftigen oder insgesamt halt die Obrigkeit, sondern die bestehenden, die, die jetzt regieren, sind von Gott eingesetzt. Und wir merken, dass wir das Gott fast gar nicht zuschreiben wollen, oder? Was Gott? Dass Gott eine Regierung einsetzen könnte, die Christen verfolgt? Das kannst du Gott fast nicht zuschreiben, oder? Und wir merken plötzlich, wie wir gern Gott verteidigen täten. Wie wir Gott gern plötzlich in Schutz nehmen täten und sagen täten, na, Gott macht sowas nicht. Aber der Paulus sagt, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Denn sein ist beides Weisheit und Macht. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Der Daniel im Alten Testament. Kennt ihr den Daniel im Alten Testament? Wisst ihr, unter was für einem König der leben musste? Nebukadnezar. Nebukadnezar war sicher einer der gottlosesten und furchtbarsten, schrecklichsten Könige, von der wir überhaupt in der Bibel lesen. Nebukadnezar. Er hat Jerusalem zerstört. Er hat Israel verschleppt und mit ins Exil genommen. Er hat eine Goldstatue von sich errichten lassen und sagte, wer sie nicht anbetet, der wird in den Feuerofen hineingeschmissen und verbrannt. Sicher war Nebukadnezar nicht von Gott eingesetzt, oder? Oder? Nach dem Text schon. Nach Paulus schon. Schauen wir mal, was das Buch Daniel sagt. Ob der Nebukadnezar von Gott eingesetzt war. So fängt das Buch an. Daniel Kapitel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und jetzt Vers 2. Genau hinhören. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. War Nebukadnezar von Gott eingesetzt? Ja oder nein? Ja. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt ist, ob uns die Obrigkeit schmeckt oder nicht. Bei Nebukadnezar sehen wir, dass Gott ihn eingesetzt hat, und wir sehen auch, was die Antwort oder die Reaktion eines Glaubenden auf eine solche Einsetzung ist in Daniels Leben. Genau Daniel, ausgerechnet Daniel, der das alles miterlebt hat, der das alles über sich ergehen lassen musste, der sagte: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides Weisheit und Macht. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Das kam aus dem Mund Daniels, der König Nebukadnezar erleben musste. Für Daniel war es völlig klar, dass selbst Nebukadnezar von Gott eingesetzt war. Denn der Höchste herrscht über das Königtum der Menschen und gibt es, wem er will. Steht auch in Daniel. Und darum kann Paulus sagen, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Auch die bestehenden Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt, ohne Ausnahme. Und die Schlussfolgerung von Paulus ist: Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes mit allen Konsequenzen. Das ist Paulus' Schlussfolgerung in Vers 2 und 3. Wer sich gegen die Obrigkeit stellt, stellt sich gegen Gottes Ordnung. Und sicher denkst du dir jetzt: Okay, aber es gibt doch sicher Grenzen, oder? Mit der Unterordnung da, mit sich Unterschied. Sicher gibt es Grenzen, oder nicht? Für uns Christen. Es gibt Grenzen. Aber bevor wir zu deiner Grenze kommen, gehen wir weiter in unserem Text. Und zwar, was wir laut Paulus von der Obrigkeit erwarten können. Vers 4, Gottes Ziel. Was ist Gottes Ziel mit der Obrigkeit? Zweiter Punkt. Was ist Gottes Ziel mit der Obrigkeit? Die Obrigkeit ist, und das sagt Paulus mehrmals in diesem Text, Gottes Dienerin. Das sehen wir zweimal in Vers 4 und einmal in Vers 6. Dreimal bezeichnet Paulus die Obrigkeit als Gottes Dienerin. Wozu? Zwei Dinge. Erstens, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Schau Vers 4 an. Da steht: Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Und es fällt uns ganz leicht, ja, hier ein bisschen sarkastisch zu werden, oder? Ja klar, zu meinem Besten, ich kann es dir vorstellen. Ausgerechnet unsere Regierung. Genau. Vielleicht denken wir so. Es fällt uns leicht, so zu denken, ja. Aber wir vergessen manchmal, dass Herrschaft etwas Gutes ist in dieser Welt. Und zwar darum, weil Gott Herrschaft erschaffen hat in Genesis 1. Ganz am Anfang. Da sagt Gott zu den Menschen: Ihr sollt herrschen über die Erde und sie euch untertan machen. Es war Gottes Idee. Herrschaft ist Gottes Idee. Gott hat dem Menschen die Kapazität gegeben, zu herrschen. Und das ist eine gute Sache, die Gott erschaffen hat. Gerechtigkeit zu üben, Schutz zu gewähren, Versorgung sicherzustellen, all das Gute zu verwalten, das Gott uns gegeben hat, das ist Herrschaft. Und die Obrigkeit steht in der Verantwortung, vor Gott genau das zu tun. Herrschaft ist etwas Gutes. Es ist etwas von Gott Gewolltes. Es ist Teil davon, was es heißt, von uns Menschen Gottes Ebenbild zu sein. Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin, das Gute zu fördern und zu herrschen zu deinem Besten. Das ist, was Paulus hier sagt. Und das ist ein Ausdruck darüber, über wer wir sind. Und es sagt uns etwas über Gottes gute Herrschaft. Weil es Teil davon ist, was wir als Gottes Ebenbild sind. Fähig zu herrschen. Gott sieht also in den Obrigkeiten, die er einsetzt, in einer Regierung viel mehr als nur ein notwendiges Übel. So wie wir es vielleicht manchmal sehen wollen. Nein, aber auch Regieren ist ein Ausdruck unserer Ebenbildlichkeit Gottes als Menschen. Es ist etwas Gutes zu verwalten, zu erhalten, zu versorgen, zu unserem Besten. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass jede Regierung ist besser als Anarchie. Jede Regierung ist besser als Anarchie, wo jeder tun und lassen kann, was er will. Wo es weder Gerechtigkeit oder Recht gibt, da herrscht nur Chaos. Stell dir vor, du lebst in einem Land, wo jeder tun und lassen kann, was er gerade will. Ohne Konsequenzen. Stell dir vor, du lebst in einem Land, wo jeder tun und lassen kann, was er will, und niemand, aber auch niemand, zieht irgendjemanden zur Rechenschaft für das, was passiert. Dein Unrecht findet keine Gerechtigkeit, keine Rechenschaft. Und ein bisschen was davon sehen wir in dieser Welt schon, oder? Und zwar in Amerika. Wir haben viele Hurricanes miterlebt, jetzt in den Nachrichten in Amerika, oder? Wie ein Wirbelsturm nach dem anderen durch das ganze Land fegt. Was ist das Erste, was passiert, wenn ein Wirbelsturm einen Ort oder eine Stadt völlig zerstört hinterlassen hat? Was ist das Erste, was passiert? Die Geschäfte werden geplündert. Das ist das Erste, was passiert. Die Obrigkeit ist lahmgelegt, völlig überfordert mit der gesamten Situation. Was ist das Erste, was passiert? Keine Obrigkeit da, die Geschäfte werden geplündert. Und so wäre es dauernd ohne Obrigkeit. Aber Gott setzt die Obrigkeiten ein zu unserem Besten. Und das ist das erste Ziel, das Gott mit der Obrigkeit als seine Dienerin verfolgt. Das zweite Ziel hängt damit zusammen, nämlich, dass die Dienerin außerdem eingesetzt ist als eine Rächerin zum Zorngericht. Vers 4 auch, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Und das heißt, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin, nicht nur um das Gute zu fördern, sondern auch um das Böse einzuschränken. Und dazu hat sie göttliche Autorität bekommen. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, sagt Paulus. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht. Gott selbst hat sie mit dem Schwert gegürtet und ihr das Recht gegeben, es zu gebrauchen. Und das ist Teil einer guten Herrschaft, oder? Dass dem Gesetz der Gerechtigkeit Genüge getan wird, wenn es sein muss, auch durch das Schwert. Und unter einer solchen Herrschaft brauchen wir selbst auch keine Angst vor dem Schwert zu haben, solange wir selbst Gutes tun. Das ist, was Paulus sagt in Vers 3 und 4 auch. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, tue das Gute. Dann wirst du Lob von ihr empfangen. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Gott hat der Obrigkeit das Recht gegeben, das Böse zu richten und das Böse damit einzuschränken. Und das ist Teil einer guten Herrschaft. Und das sind die beiden Ziele, die Gott damit verfolgt, zum Besten und gegen das Böse. Und ich weiß, was du jetzt denkst. Jetzt denkst du, aber Stefan, was ist, wenn die Obrigkeit das missbraucht? Das Schwert, oder? Und ich muss noch um ein bisschen Geduld bitten. Wir machen erst Punkt 3 und dann reden wir über diese Frage. Punkt 3 heißt nämlich, wenn wir Gottes Ordnung sehen in der Obrigkeit, wir sehen Gottes Ziel, wie sieht unser Gottesdienst aus darin? Was heißt das für unser Leben mit der Obrigkeit? Wie sieht unser Gottesdienst aus, unser Leben unter dieser Herrschaft als Bürger Österreichs? Und Paulus sagt in Vers 5, darum, wegen all dem, wegen Gottes Ordnung und Gottes Ziel, darum, Vers 5, ist es notwendig, sich unterzuordnen unter die Obrigkeit. Nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Nicht einfach nur, weil ich dafür Strafe einfahren könnte, sondern auch um des Gewissens willen, weil ich weiß, dass Gott sie eingesetzt hat. Weil ich weiß, dass es Gottes Ordnung ist und dass Gott seine Ziele damit verfolgt. Weil Herrschaft etwas Gutes ist. Also ordne dich unter. Was heißt das? Sich unterordnen unter die Obrigkeit. Vielleicht denkst du dir, hey, das mache ich eh. Ja? Ich gehe nicht auf die Straße und demonstriere gegen den Staat oder irgend sowas. Bin ein friedlicher Mitbürger. Und ich halte mich auch grundsätzlich an die Gesetze natürlich. So ordne ich mich auch unter. Ich respektiere die Polizei, ich respektiere die Staatsgewalt. Und wenn ich einen Strafzettel kriege, ehrlich, ich zahle sofort. Ich ordne mich unter. Und wir Christen, wir sind ja schon gut unterwegs, oder? In dem, uns unterzuordnen unter die Obrigkeit. Und wir Vorarlberger sind ja sowieso eine ganz gehörige Gesellschaft, oder? Prinzipiell. In dem allem. Da ist nur Ursache, die der Paulus da ausdrücklich erwähnt, was Unterordnung heißt. Ursache tut er ausdrücklich erwähnen, was Unterordnung heißt. Vielleicht, weil sich die Christen in Rom schwer da haben, damit speziell, weißt du es nicht? Vielleicht, weil sich Christen insgesamt schwer tun, vielleicht tun wir es damit auch schwer, und zwar nämlich mit Steuernzahler. Das ist nicht so einfach, oder? Vielleicht tun wir uns schwer damit. Vielleicht haben sich die Römer schwer, ich weiß es nicht. Aber ich meine, Schwarzarbeit, das gehört ja in Vorarlberg schon fast zum guten Ton, oder? Ein schwarzer Dreher. Das ist schon fast eine Tugend da bei uns im Ländle. Nicht? Schwarzarbeit. Und wir rechtfertigen das. Wir sagen, ja, ich meine, der Handwerker muss ja auch leben, oder? Wenn der Mist baut bei mir und der geht in 2 Jahren Hops, wer repariert denn meine Anlage in 5 Jahren? Es gilt so schon dort an, wo so gebraucht wird, oder? Und dafür kann ich mehr investieren. Und außerdem macht das eh jeder bei uns. Das ist ja schon fast Teil vom System, nicht? Schwarzarbeit. Und als Geschäftsmann kannst du das fast gerne nicht leisten, nicht schwarz schaffen zum lassen oder schwarz zum schaffen. Das geht ja genau anders. Und außerdem, und das ist das Beste an all dem, bleibt denn mehr für gemeint. Es ist egal, wie tugendhaft uns das vorkommen mag, wie man mit unserem Geld umgeht, wenn es um Steuern geht. Egal wie tugendhaft unsere Schwarzpartie vorkommen mag, wir finden gute Gründe, warum wir es tun können, oder vielleicht halt auch nicht. Unterordnung heißt, dass wir unsere Steuern zahlen. Und zwar alle Steuern. Und das ist vielleicht, warum der Paulus die Ohranwendung bringt da bei den Römer in dem Abschnitt. Ausgerechnet Steuern zahlen. Und der Paulus ist eh ganz diplomatisch. Vielleicht noch diplomatischer, als es ich jetzt war. Er sagt, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Oder? Oder? Denn, und jetzt kommt die Erklärung, warum wir das tun sollen. Warum soll ich Steuern zahlen? Denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. Das ist Vers 6. Das ist der Grund, warum wir Steuern zahlen als Christen. Denn sie, damit munter die Regierung, die Obrigkeit, sind Gottes Diener, die eben dazu, wozu, das Gute zum Fördern, das Böse zum Eindämmen, beständig tätig sind. Das ist das Ausmaß dessen, was es bedeutet, dass wir die Regierung als Gottes Dienerin anschauen sollen. Dass wir sie auch zahlen als Christen. Genauso wird er eure Pastoren zahlen, die auch Gottes Diener sind. So wird er eure Pastoren zahlen zum euch Diener. Und sie Gottes Diener sind. So zahlen da eure Steuern. Für die Obrigkeit, die euch dienen und auch Gottes Diener sind. Das ist, was der Paulus da sieht. Ihr bezahlen Gottes Diener damit, die er eingesetzt hat. Und deswegen zahlen wir Steuern. Und er sieht, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Das ist, was Gottesdienst bedeutet. Als Bürger. Jetzt hast du aber lang nur gewartet mit deiner Einwand. Jetzt kommen nämlich die Einwände. Ja. Aber Steff, wenn jetzt lang zuckt, nur zugelassen, ist alles gut mit der Obrigkeit, mit Regierung, super, Unterordnung, okay, passt, okay, Steuern zahle, ich denke darüber nach, aber was ist, wenn die Obrigkeit mein Steuergeld verlocht? Was ist denn? Was ist, wenn sich die Obrigkeit an meinem hart verdienten Geld bereichert? Illegal. Was ist, wenn die Obrigkeit korrupt ist? Was ist, wenn die das Geld verschwenden für total idiotische Sachen? Vielleicht sogar für unchristliche Sachen? Was tue ich denn? Was, wenn die Obrigkeit überhaupt korrupt ist? Durch die Bank. Nicht nur mit dem Umgang, mit dem Geld, mit dem Budget, sondern wenn sie auch ihr Schwert missbraucht. Was ist, wenn die Obrigkeit Minderheiten unterdrückt und Ungerechtigkeit walten lässt? Was ist denn? Vielleicht denkst du dir, hey, früher war sicher alles einfacher, wo der Paulus das geschrieben hat, da war alles irgendwie klarer, das alles war nicht so komplex mit der Steuer und all dem. Und jetzt mit dem ganzen Regierungsgedöns und EU und ich weiß nicht, was alles ist einfach viel schwieriger, weil man kann das nicht so. Es war früher überhaupt nicht einfacher, zur Zeit von Paulus, überhaupt nicht. Die Römer haben zu einer Zeit gelebt, wo die Christen als jüdische Sekte angesehen worden sind und mehr nicht. Die waren bestenfalls verachtet und im Normalfall verfolgt. Das war überhaupt nicht einfacher früher. Und in der Zeit schrieb der Paulus das. Das musst du mal gehen. Ordne dich unter, zahl deine Steuern. Geht's noch? Wie leben wir mit der Obrigkeit, wenn sie korrupt ist, verschwenderisch ist, unchristlich ist, gottlos ist. Wie leben wir damit? Wir leben mit dem Text, den der Paulus uns geschrieben hat, und mit drei Dingen im Lichte für den Text, den wir auch lesen. Und zwar erstens, wie leben wir unter einer Regierung, die nicht perfekt ist, gelinde ausgedrückt. Erstens, wir leben damit mit einem realistischen Blick auf Gott. Realistischer Blick auf Gott, das ist das Erste. Und zwar auf Gottes Souveränität. Ich erinnere mich daran, dass Gott die Regierung eingesetzt hat. Und ich sage, Gott, du weißt, wie das da läuft in deinem Laden oder in deinem Land. Aber ich weiß auch, dass du sie eingesetzt hast. Und dass dir keine Ungerechtigkeit in Gott. Dass du das siehst. Und darum kann es in deine Hand gehen, weil du sie eingesetzt hast. Du weißt um das. Die überrascht es nicht, wie der Laden läuft. Du weißt es. Gott hat sie eingesetzt. Es ist seine Ordnung. Und das war auch beim Nebukadnezar so. Schau dir das Leben von Daniel an, wie der klarkommt mit sowas. Der schaut auf Gott. Und der dient sogar am Hof des Königs, weil er auf Gott schaut. Und er weiß, dass jeder Atemzug und jeder Herzschlag von jedem Politiker auf der Welt ein Geschenk aus Gottes Hand ist. Jeder Atemzug und jeder Herzschlag eines jeden Herrschers auf der Welt liegt in Gottes Hand. Wir brauchen einen realistischen Blick auf Gott, wenn wir unzufrieden sind oder bestürzt. Dass Gott die Hand drüber hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir einen realistischen Blick auf menschliche Herrschaft brauchen. Wir brauchen einen realistischen Blick auf menschliche Herrschaft. Wenn Gott menschliche Herrscher einsetzt, dann dürfen wir uns nichts vormachen. Die sind immer, immer fehlerhaft, die Menschen. Wir können von einem menschlichen Herrscher nicht erwarten, dass er alles richtig macht. Das geht nicht. Das geht seit dem Sündenfall nochmal. Dass es irgendeinen Herrscher, einen menschlichen, gibt auf der Welt, der die Dinge richtig macht. Das gibt es nicht. Menschliche Herrschaft ist seit dem Sündenfall nie mehr nur gut, sondern immer fehlerhaft. Und Gott hat sein Volk gewarnt. 1. Samuel 8, da hat Israel das erste Mal richtig nach einem König geschrien. Die haben gesagt, wir wollen einen König wie die anderen Völker, wir wollen einen Herrscher haben. Und der Samuel, der Prophet, sagt zu einer, wisst ihr schon, dass wenn wir einen König kriegen, dass der euch Steuern auferlegen wird, dass es bloß noch wehtut, dass der euch die Söhne und Töchter nimmt, um an seinem Königshof zum Dienen und in Krieg zum Schicken, wisst ihr nicht, dass der vor eurer Weinberge trinken wird und vor eurem Feigenbaum pflücken wird? Wisst ihr das nicht? Was sagen sie? Wir werden dann König, wie in die anderen Nationen haben. Wir möchten einen Herrscher. Gott hat uns vorbereitet darauf, dass menschliche Herrscher weniger als ideal sind. Und das erleben wir in der Welt, oder? Der erste König war wie zu erwarten fehlerhaft. Und wir denken vielleicht heute immer noch, boah, wenn nur der Richtige gehabt hätte. Wenn nur der Richtige gehabt hätte, dann wäre es vielleicht besser. Dann wäre es vielleicht gut. Dann hätten wir Frieden auf Erde. Weltfrieden hätten wir dann, wenn nur der Richtige gehabt hätte. Das ist der menschliche Traum. Und von dem menschlichen Traum handeln all die Superheldenfilme. Ist das schon mal aufgefallen? Und auch früher schon, so König Arthur oder Richard Löwenherz, so die Legenden und so. Das ist unsere menschliche Sehnsucht nach einem perfekten Herrscher, der alles richtig macht. Aragorn, Herr der Ringe. Oder die ganzen Superhelden, Spider-Man oder wie auch immer sie heißen. Ja? Das ist ein Ausdruck unserer Sehnsucht dafür, dass wir einen gerechten Herrscher hier möchten, der alles gut macht. Das ist unser menschlicher Traum. Aber die Realität, die Bibel uns sagt, ist, dass kein Mensch das jemals sehen kann, außer einem. Einen gibt es, der das kann. Jesus. Er kann das. Und der wird das, wenn er wiederkommt. Nur ein König kann je unsere Sehnsucht stillen darin. Und das ist König Jesus. Und bis dort ane, bis wir in den Genuss kommen, brauche ich drittens einen realistischen Blick auf meine Verantwortung in der Welt, in der ich jetzt lebe, mit der Regierung, die ich jetzt habe. Wo sind meine Grenzen? Wie schaut es aus, Verantwortung war zu mir, vor Gott, vor der Regierung? Erstens, wir gehen wählen. Wir wissen, dass Gott die Regierung einsetzt, also können wir als Christen genauso gut für unser Wahlrecht Gebrauch machen. Das ist eine gute Idee, denke ich, dass wir wählen gehen. In der Freude darüber, dass Gott einsetzt und mich Teil hier lässt in dem Land, wo wir Demokratie haben. Das ist ein Geschenk von Gott an uns Christen, an uns alle. Und es wäre nicht okay, zu von dem Recht nicht Gebrauch machen, denke ich. Wir tragen mit. Das ist das Erste, Verantwortung wahrzunehmen. Das Zweite ist, was ist, wenn Steuern verschwendet werden? Es regt uns schon auf, gell? Und mit dem rechtfertigen wir uns manchmal, dass wir keine Steuern zahlen werden, aber die Verantwortung dafür, wie Steuergelder verwendet werden, liegt nicht bei dir. Deine Verantwortung ist es, Steuern zu zahlen. Ihre Verantwortung ist es denn, die Steuern vor Gott verantwortungsvoll zu verwalten. Das ist ihre Verantwortung. Und sie werden vor Gott irgendwann gerade stehen dafür. Aber es ist nicht deine Verantwortung, zu sagen, ich zahle keine Steuern mehr, weil die verloren sind eh bloß. Deine Verantwortung ist es vor Gott, sie einer Dienerin des Geldes zu geben, das er zusteht. Ihre Verantwortung ist es denn richtig, damit umzugehen und Gott wird sie zur Rechenschaft führen dafür. Was heißt es noch, Verantwortung zum Träger als Christ? Es heißt, was tun wir zum Beispiel, wenn wirklich ein schlechtes Gesetz kommt? Ja, wenn wirklich mal ein Gesetz beschlossen wird, das durch und durch unchristlich ist, wie zum Beispiel die Homo-Ehe. Was tun wir mit sowas als Christen? Ja, wenn das verankert wird, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Ehe komplett gleichgestellt werden. Was heißt das für uns als Christ? Nun, das heißt, wir müssen es ja nicht tun, oder? Es mag so sein, dass das in Österreich so kommt, wir müssen es ja nicht tun. Was ist aber, wenn Pastoren oder Pfarrer irgendwann einmal vom Staat gezwungen werden, solche Menschen zu ehelichen? Was ist denn? Was tun wir denn? Uns unterordnen. Ja doch, wir ordnen uns unter, aber unter Gott. Zuerst einmal. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das steht auch irgendwo in der Bibel, gell? Und es gibt, wenn wir in die Bibel hineinschauen, immer wieder Fälle von gerechtfertigtem Widerstand. Natürlich gibt es Grenzen. Natürlich haben wir unsere Grenzen. Natürlich haben wir eine Verantwortung vor Gott, die über der Verantwortung vor der Regierung steht. Natürlich. Beispiel die Hebammen in Exodus, ja, die, wo der Pharao sieht, alle Bürble münden, oder? Futtur. Was tun sie? Sie tun es nicht. Sie widersetzen sich dem Pharao, sie widersetzen sich der Obrigkeit und Gott belohnt sie dafür. Weil man Gott mehr gehorchen muss als der Mensch. Anderes Beispiel, Schadrach, Meschach, Abednego und Daniel, oder? Sind wir wieder? Haben nicht die Statue abwertet, sind in den Feuerofen gekommen, haben sich widersetzt. Oder der Daniel selber hat weiterbertet in seinem Obergemach, obwohl der König gesagt hat, du sollst nicht und so. Hat sich widersetzt. Oder die Apostel, wo sie Jesus weiter predigt haben, obwohl der Hohe Rat gesagt hat, sie dürfen nicht. Es gibt natürlich Grenzen, wo man Gott mehr gehorchen muss als der Mensch. Natürlich gibt es das. Oder? Und im Extremfall natürlich haben wir so Sachen wie den Nationalsozialismus, wo eine Regierung Minderheiten komplett vernichten will. Und das Problem dort war ja auch mit der Diktatur insgesamt nicht allein die Regierenden, sondern das Problem bei sowas ist auch immer das Volk, das nicht Widerstand leistet, oder? Das Volk, das der Diktatur Folge leistet und keinen Widerstand aufbringt, trägt auch Verantwortung für das, was da passiert. Nicht nur die Regierung selber, weil sie die Grenzen nicht zieht, wo Widerstand nötig wäre. Es gibt also Grenzen. Aber bis zu deiner Grenze zahlen wir unsere Steuern und ordnen uns unter, weil es Gottes Dienerin ist. Und das ist wie erlebbar, als Gottesdienst ausschaut, als Bürger. Zusammenfassend also, mit nun drei Dingen. Erstens, wir leben als Bürger und blicken auf Gott. Und weil wir auf Gott blicken und er die Regierung einsetzt, können wir uns unterordnen und unsere Steuern zahlen. Es ist seine Dienerin. Blicke auf Gott. Zweitens, wir haben keine unrealistischen Erwartungen an unsere Regierung. Wir werden nie damit rechnen können, dass die Regierung aus dem der Himmel auf Erden macht. Und das hat Gott uns auch nie versprochen. Und drittens, wir beten für die Regierung deswegen und gehorchen Gott mehr als den Menschen. Und gemeinsam blicken wir sehnsüchtig auf die Wiederkunft Jesu, wo wir das denn alles genießen können, wonach wir uns sehnen. Und Jesus wird kommen und seine Herrschaft aufstellen, ein für alle Mal. Und wir dürfen Anteil hier dafür. Und Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du souverän bist über all dem, was passiert in der Welt. Dass wir uns unterordnen können, weil du drüber stehst. Weil wir dich kennen dürfen. Weil wir in dir geborgen sind. Und weil du der bist, der Herrschaften, Königreiche einsetzt und auch wieder absetzt. Herr, lass uns für die Regierung beten und nicht nur Schnorrler. Lass uns treu erfunden werden, indem wir deine Dienerin finanziell das zukallern, was ihr dazu steht. Und lass uns einfach, vor allem, weil wir einen großen Blick auf die Hand mit Zuversicht können, durch das Leben gehen, unter einer nicht perfekten Herrschaft, ja, aber mit dem Blick und der freudigen Erwartung für deine Herrschaft, Jesus. Danke dafür. Amen.